einen recht schönen guten Abend allerseits. Ich will so ein bisschen tagespolitisch aktuell einsteigen damit, dass gegenwärtig alle über die Weltfinanzkrise sprechen, darüber, ob sie zu einer Weltwirtschaftskrise sich auswächst, welche Folgen das hat. Aus meiner Sicht wird die Diskussion viel zu sehr verkürzt geführt. Verkürzt deshalb, weil man sie doch sehr, sehr stark konzentriert auf den Finanzsektor, auf den Bankenbereich. Die Krisenerscheinungen, die es da ganz offensichtlich gibt und die nicht mehr geleugnet werden können, zum Anlass nimmt, um zum Beispiel mehr Transparenz einzufordern, mehr Regulierung, mehr Finanzaufsicht, mehr staatliche Aktivitäten in diesem Feld. Aber ganz, ganz selten nur, denke ich, wird grundsätzlicher diskutiert, ob nicht das neoliberale Modell insgesamt damit gescheitert ist. Ob nicht das, was Neoliberalismus ausmacht, dass das eben sicherlich nicht nur den Finanzmarkt berührt, sondern sich in allen Sphären der Gesellschaft breit gemacht hat. Und wenn man jetzt in der Therapie verkürzt, fragt, wie können denn bestimmte spekulative Geschäfte im Bankbereich unterbunden werden oder wie können die besser staatlicherseits kontrolliert werden, dann springt man natürlich viel, viel zu kurz, weil fast alle Bereiche der Gesellschaft nach dem Vorbild des Marktes umstrukturiert worden sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Insbesondere auch der Bereich, mit dem ich mich am meisten beschäftige, nämlich der Bereich des Sozialstaates, der Bereich des Sozialen insgesamt und die Folgen dort, nämlich auf der einen Seite vermehrt Armut, die sich bis in die Mittelschichten hinein ausbreitet, auf der anderen Seite ein riesiger, unvorstellbarer Reichtum. Diese Phänomene werden allenfalls am Rande mitgestreift, werden aber nicht zum Ausgangspunkt genommen, um dieses neoliberale Modell, diese Philosophie, ich würde sagen, diese Wirtschaftstheorie, die da kläglich gescheitert ist, aber auch diese Sozialphilosophie, ja, ich möchte sogar sagen, diese politische Zivilreligion insgesamt in Frage zu stellen. Und genau das wäre nötig, wenn man wirklich an den Kern des Problems heran wollte, wenn man wirklich das Übel bei der Wurzel packen wollte. Aber genau das will man natürlich nicht. Und wenn die Bundeskanzlerin dann jemanden wie Herrn Tietmeier zum obersten Kontrolleur und damit im Grunde den Bock zum Gärtner machen will, dann zeigt das schon, dass eigentlich diejenigen, die an den Schaltstellen der Politik sitzen, dass insbesondere auch die Herrschenden, die natürlich mit diesem System sehr gut fahren, dass die eigentlich nichts ändern wollen, dass die allenfalls Systemkosmetik vornehmen wollen, dass die aber genau das nicht wollen, was nötig wäre, nämlich sich grundsätzlich zu fragen, ob dieser globale Turbokapitalismus, ob dieser Casinokapitalismus nicht insgesamt gescheitert ist und in Frage gestellt gehört. Aber genau das, denke ich, wäre Aufgabe jetzt auch in die Gesellschaft hinein zu vermitteln, dass neben sicherlich richtigen Schritten, die da nötig sind im Finanzmarktbereich, eben auch ganz andere Bereiche grundlegend reformiert gehören. Also reformiert in dem Sinne, wie ich den Begriff der Reform verstehe, nämlich nicht so, wie er seit der Agenda 2010, seit den Hartz-Gesetzen in der bundesdeutschen Politik gemeint ist, nämlich Verschlechterung für die Menschen, sondern ich verstehe unter der Reform, die nötig wäre, die Anpassung der Sozialsysteme an veränderte Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen und natürlich auch eine Umverteilung von oben nach unten statt wie bisher von unten nach oben. Was will ich heute Abend machen? Ich möchte den Neoliberalismus bezogen auf den Sozialstaat darstellen und kritisieren und ich möchte das in drei Schritten tun. Ich will zuerst etwas dazu sagen, wie mittels neoliberaler Politik in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland das, was da Reform genannt wird, legitimiert worden ist. Meistenteils nämlich im ersten Schritt möchte ich das darstellen, indem man es als einen Sachzwang darstellt, indem man so tut, als gäbe es gar keine Alternativen. Und Attac ist ja berühmt geworden, denke ich, auch unter anderem mit dem Slogan, eine bessere Welt ist möglich. Und das zeigt eben und soll beweisen, dass es bessere Alternativen, soziale, humane, demokratische Alternativen gibt. Zuerst will ich also darstellen, wie falsch es ist, diese Systemtransformation, die da erfolgt, diese Anpassung im Grunde der ganzen Gesellschaft an den Markt und an entsprechende ökonomische Kapitalinteressen, wie das den Menschen dargestellt worden ist, als etwas, was völlig alternativlos ist. Und ich glaube, dass der Erfolg des Neoliberalismus wesentlich damit zu tun hat, dass in den Massenmedien, ich nenne bei dieser Gelegenheit die Sendung von Sabine Christiansen, 10 Jahre lang ist den Menschen jeden Sonntagabend erzählt worden, der Wirtschaftsstandort Deutschland fällt zurück, er ist nicht mehr konkurrenzfähig, die Sozialsysteme sind nicht mehr finanzierbar, es ist völlig alternativlos, den Sozialstaat um und abzubauen. Also diese Sachzwangideologie, die da vermittelt worden ist, die ist tief in die Köpfe eingedrungen und verhindert natürlich, dass linke Alternativen, systemkritische Alternativen überhaupt nur noch gedacht werden, viel weniger aber in reales politisches Handeln umgesetzt werden. Das soll der erste Schritt sein. Der zweite Schritt, denke ich, geht schon ein bisschen weiter. Meiner Beobachtung nach hat es der Neoliberalismus zuletzt auch verstanden, neben dieser Sachzwang-Argumentation das Gerechtigkeitsempfinden der Gesellschaft ganz wesentlich zu verändern. Und ich möchte darstellen in 3 Schritten, auf welche Art und Weise das passiert ist, um daraus abzuleiten, welche Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit an die Stelle eines solchen neoliberalen Gerechtigkeitsbegriffs treten müssten, um die Gesellschaft in eine andere Richtung zu reformieren, zu verändern und zu transformieren, was vielleicht ja in so einer Krisensituation leichter gelingt, als das in einer Situation gelingt, wo die Menschen viel weniger über solche gesellschaftlichen Veränderungen nachdenken, als das gegenwärtig möglicherweise der Fall ist. Insofern sehe ich diese Weltfinanzkrise auch als eine Chance an. Ich denke, es ist auch eine Chance, Menschen vielleicht in einer historisch relativ kurzen Phase zum Nachdenken zu bringen, zum Zweifeln zu bringen und erfahrungsgemäß ist das menschliche Gedächtnis dann allerdings sehr kurz und nach solchen Krisen wird dann sehr schnell wieder in den alten Trott verfallen, ist dann weniger bereit, vielleicht als gegenwärtig auch weiterreichende Alternativen zumindest mal in Erwägung zu ziehen. Das Dritte, was ich machen möchte, ich möchte die verschiedenen Schritte zum Um- und Abbau des Sozialstaates nach ihrer inneren Logik darstellen und kritisieren, das heißt nicht die einzelnen Gesetze, wie zum Beispiel Hartz IV, referieren. Dazu hätte ich A, nicht die Zeit und B, ist das ja auch meistenteils bekannt. Was ich versuchen möchte, ist eher die Grundprinzipien, nach denen diese Transformation des Sozialstaates erfolgt, einer grundlegenden Kritik zu unterziehen. Ich möchte anfangen mit dem, was ich als die 2 großen Erzählungen unserer Zeit bezeichne, nämlich die Globalisierung und der demografische Wandel. Diese beiden Prozesse werden benutzt, um den Um- und Abbau des Sozialstaates als etwas Unausweichliches darzustellen, um eine Sachzwanglogik, neoliberal begründet, in die Öffentlichkeit zu tragen und um damit so zu tun, als gäbe es gar keine grundlegenden gesellschaftspolitischen Alternativen. Das leuchtet vielen Menschen unmittelbar ein, wenn die verschiedenen Volkswirtschaften als Wirtschaftsstandorte bezeichnet gegeneinander konkurrieren. Dann ist derjenige Wirtschaftsstandort im Nachteil, der einen hochentwickelten Sozialstaat hat. Und mit dieser Sachzwang-Argumentation, um den Wirtschaftsstandort Deutschland konkurrenzfähig zu halten, müssen wir die Sozialsysteme reformieren. Mit dieser Logik ist, glaube ich, auch die Akzeptanz solcher Gesetze, wie zum Beispiel der Hartz-Reform oder der Riester-Reform oder der verschiedenen Gesundheitsreform, ist die Akzeptanz solcher Maßnahmen sehr, sehr wesentlich organisiert worden. Guckt man genauer hin, stellt man fest, selbst in dieser neoliberalen Standortlogik gedacht, welche Standorte sind auf den Weltmärkten konkurrenzfähig? Das sind eben gerade nicht diejenigen Wirtschaftsstandorte, die keinen entwickelten Sozialstaat haben, sondern es sind Länder, die zwar einen ganz unterschiedlichen Wohlfahrtsstaat haben, aber alle diese Länder, die ich jetzt mal als Beispiele zitieren möchte, die USA, Japan, Schweden, Italien, Frankreich, die Bundesrepublik, all diese genannten Länder haben einen entwickelten Wohlfahrtsstaat und gehören zu den exportstärksten Ländern auf der Welt. Nicht Nigeria, nicht Bangladesch, nicht Burkina Faso, von denen man das eigentlich denken müsste, weil bei Sabine Christiansen ist es uns jeden Sonntagabend erzählt worden. Die Lohnnebenkosten in der Bundesrepublik sind zu hoch. Und weil die Lohnnebenkosten gemeint sind, die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber, weil diese Lohnnebenkosten zu hoch sind, deshalb gibt es eine so hohe Arbeitslosigkeit. Wenn das richtig wäre, müsste eigentlich im Umkehrschluss gedacht, in Mosambik, in Burkina Faso, in Bangladesch Vollbeschäftigung herrschen, weil die Lohnnebenkosten, die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber dort gleich null sind. Jeder weiß aber, dass das nicht so ist, sondern im Gegenteil. Ein entwickelter Wohlfahrtsstaat ist die Voraussetzung dafür, damit ein solcher Wirtschaftsstandort auf den Weltmärkten Erfolg haben kann. Wenn man von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verlangt, dass sie beruflich flexibel und geografisch mobil sind, dass sie heute in Kiel, nächste Woche in Konstanz und übernächste Woche oder nächsten Monat vielleicht schon in Tokio oder in New York arbeiten, dann muss man diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und ihren Familien ein hohes Maß an sozialer Sicherheit gewähren. Und weil das so ist, deshalb kann heute eine Volkswirtschaft überhaupt nur noch produktiv sein, wenn sie einen entwickelten Sozialstaat hat. Und da kann ein Guido Westerwelle noch so oft in der Stammtischlogik argumentieren und sagen, zuerst mal muss die Wirtschaft den Reichtum produzieren, damit der Sozialstaat dann zum Beispiel zur Bekämpfung von Armut das Geld wieder mit vollen Händen zum Fenster rauswerfen kann. Diese Stammtischweisheit stimmt nicht mehr. Die war vielleicht mal richtig zur Zeit, als die Menschen noch auf den Bäumen lebten. Aber heutzutage ist es genau umgekehrt. Ohne einen entwickelten Wohlfahrtsstaat kann eine Volkswirtschaft gar nicht so produktiv sein, dass ein Wirtschaftsstandort auf den Weltmärkten so konkurrenzfähig ist wie die Bundesrepublik Deutschland, die ja immer noch, obwohl man uns schon seit langem erzählt, sie wäre es nicht mehr lange, die ja schon lange Exportweltmeister ist und wer jetzt im Hinterkopf sofort den Gedanken pflegt, dass ja die Volksrepublik China dabei ist, die Bundesrepublik Deutschland zu überholen. Dem sei gesagt, man soll nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber erst recht nicht Kirschen mit Kürbissen. Die Volksrepublik China hat 20 Mal so viel Einwohner und wenn sie es im nächsten Monat oder im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr schafft, mehr zu exportieren als die Bundesrepublik Deutschland, dann zeigt gerade diese Tatsache, dass die Bundesrepublik genauso viel exportiert mit einer sehr viel kleineren Bevölkerung, dann zeigt genau das, dass eben die Bundesrepublik Deutschland einschließlich und genau wegen ihrer sozialen Sicherungssysteme so erfolgreich sein kann. Als Wirtschaftsstandort in dieser neoliberalen Standortlogik gedacht, der ich eigentlich sehr wenig Sympathie entgegenbringe. Die zweite große Erzählung unserer Zeit ist der demografische Wandel. Da wird uns gesagt, wenn, was ich erstmal der Tendenz nach überhaupt nicht in Zweifel ziehe, wenn man eine so restriktive Zuwanderungspolitik macht wie die Bundesrepublik Deutschland seit 50 Jahren, wenn die Gesellschaft kollektiv altert und die Bevölkerungszahl auch sinkt, dann, so wird argumentiert, kann man, weil man auf eine längere Lebenszeit Renten zahlen muss und immer weniger Menschen da sind, die solche Renten für die älteren Menschen erwirtschaften, dann, so wird argumentiert, muss man die Renten drastisch kürzen oder aber man muss die Rentenversicherungsbeiträge drastisch erhöhen. Das ist eine Milchmädchenrechnung, eine sozialpolitische Milchmädchenrechnung, eine Scheinalternative, wo dritte Alternativen gar nicht mehr genannt werden. Und wo vor allen Dingen so getan wird, als sei die Demografie oder die Biologie, das heißt das Alter der Menschen, die in einem Land leben, als sei die Biologie entscheidend dafür, wie hoch die Renten sind. In Wirklichkeit ist aber die Höhe der Renten keine Frage der Biologie, sondern erstens eine Frage der Ökonomie, nämlich wie hoch ist der gesellschaftliche Reichtum, der erwirtschaftet wird, und zwar nicht heute, sondern zu dem Zeitpunkt, wo die Renten bezahlt werden sollen, was übrigens in Klammern gesagt bedeutet, kapitalgedeckte Renten, die man uns immer empfohlen hat im Zusammenhang der Diskussion über die Riester-Rente, sind ja nicht nur unsinnig wegen der Risiken, die der Finanzmarkt ganz offensichtlich birgt, wie jetzt jeder gesehen hat, wo plötzlich die Menschen in den USA, wo die Firmen zusammenbrechen, die Banken zusammenbrechen, plötzlich dastehen ohne Alterssicherung. Sondern umgekehrt, wenn man Kapitaldeckung bei den Renten macht, dann führt das sogar zu einer höheren Labilität der Kapitalmärkte. Denn je mehr natürlich Pensionsfonds mit Milliardensummen auf den Weltmärkten spekulieren, Geld spekulativ anlegen, umso größer ist natürlich die Gefahr, dass für alle am Ende die Altersvorsorge nicht mehr funktioniert. Aber diese kapitalgedeckte Rente kann auch das Problem nicht lösen. Einfach deshalb nicht, weil stellen Sie sich mal vor, die Demografie entwickelt sich tatsächlich so katastrophisch, wie es in den Medien seit vielen Jahren an die Wand gemalt wird. Wenn das so ist, dann lösen natürlich irgendwann im Jahre 2040, 2050 ganz, ganz viele dann alte Menschen ihre kapitalgedeckten Wertpapiere, Aktien oder anderes auf, verkaufen die, wollen die verkaufen, um daraus eine Rente zu finanzieren. Und dann sind keine jungen Menschen da, die diese Wertpapiere kaufen. Und dann funktioniert natürlich die kapitalgedeckte Rente überhaupt nicht, sondern entscheidend ist, wie groß der gesellschaftliche Reichtum ist, der zu dem Zeitpunkt erwirtschaftet wird, wenn die Renten fällig werden. Und zweitens ist entscheidend, neben dieser Frage der Ökonomie ist es eine Frage der Politik, nämlich wie wird dieser auch weiter wachsende Reichtum in der Gesellschaft verteilt. Auf die verschiedenen Klassen und Schichten, aber insbesondere auch auf die verschiedenen Altersgruppen der Gesellschaft. Und deshalb denke ich, dass der Irrglaube, der da verbreitet wird, nämlich der demografische Wandel erzwinge quasi wie nach einem Naturgesetz eine Kürzung von Renten und einen Umbau von sozialen Sicherungssystemen. Es wird dort der Eindruck vermittelt, die Alterung der Gesellschaft sei das Entscheidende. Dabei ist natürlich nicht die Alterung entscheidend, sondern wie die Arbeitsproduktivität sich entwickelt. Und insofern ist die beste Rentenpolitik übrigens immer eine vernünftige Beschäftigungspolitik und auch eine Lohnpolitik, die nicht dafür sorgt, dass die Reallöhne sinken, wie das in der Bundesrepublik Deutschland als einzigem hochentwickelten Industrieland in den letzten Jahren der Fall ist, wo ein riesiger Niedriglohnsektor entsteht, in dem eben gerade, weil das zum Teil gar keine sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse sind, eben nicht eingezahlt wird in die sozialen Sicherungssysteme. Und weil das der Fall ist, deshalb werden Renten demnächst möglicherweise sehr kärglich ausfallen, aber nicht, weil die Gesellschaft altert, weil die Bevölkerung der Bundesrepublik älter wird, sondern ganz allein, weil eben ganz gezielt eine Politik des Lohndumpings gemacht wird und natürlich mit Massenarbeitslosigkeit die sozialen Sicherungssysteme unter Druck geraten. Ich habe gesagt, als zweites wird Sozialum- und Abbau legitimiert dadurch, dass man das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen verändert. Dass das schon recht erfolgreich dem Neoliberalismus gelungen ist, mache ich an folgendem aktuellen Beispiel fest. Vor 10, 14 Tagen ist bei einem Treffen im Kanzleramt auf der Spitzenebene der Koalition die Erbschaftssteuerreform beschlossen worden. Mit zwei Maßnahmen, die ich mal herausgreife und die ich für besonders skandalös halte. Auf der einen Seite hat es die CSU erreicht, die im bayerischen Landtagswahlkampf sich zum Schutzpatron der Villenbesitzer gemacht hat. Hat die CSU es erreicht, dass in der Erbschaftssteuerreform festgehalten wird, jemand, der als Ehefrau eine Villa am Starnberger See erbt und 10 Jahre in dieser Villa wohnen bleibt, muss keinen Euro und keinen Cent Erbschaftssteuer zahlen. Auf der anderen Seite hat es die CSU erreicht, innerhalb der Koalition durch diese Erbschaftssteuerreform eine zweite Regelung, die ich für sehr skandalös halte, nämlich die Erben von Firmenunternehmen, wenn sie das Unternehmen 10 Jahre lang fortführen und die Lohnsumme im Durchschnitt konstant halten, zu der Zeit, im Vergleich zu der Zeit, wo der Erblasser das Familienunternehmen geführt hat. Diese Erben von Firmenunternehmen müssen ebenfalls keine betriebliche Erbschaftssteuer zahlen. Und das heißt mit anderen Worten, die Kinder der reichsten Familien im Land, solcher Familien wie der Burdas, der Oetkers, der Quanz oder Klattens, die bekommen Milliardengeschenke von der großen Koalition, die ich mal als großzügige Koalition in diesem Zusammenhang bezeichnen möchte. Und dieser Skandal, der sich da auftut, dass nämlich zu Silvester und Neujahr 2008, 2009, wo die Reform wirksam werden wird, die Champagnerkorken noch lauter knallen werden in den feinsten Kreisen der Gesellschaft. Dieser Skandal, diese soziale Ungerechtigkeit, es hat keinen Aufschrei in der Öffentlichkeit gegeben. Es hat kaum ein Echo gegeben. Und dass das möglich ist, so etwas zu beschließen, ohne dass ein Aufschrei durchs Land geht, das enorme soziale Probleme hat, dass auf der anderen Seite, und ich beschäftige mich ja seit langem damit, ein hohes Maß an Kinderarmut hat, wo 2,8 Millionen Kinder, ganz, ganz vorsichtig geschätzt, auf oder unter dem Sozialhilfeniveau leben. Das heißt, wenn sie unter 14 Jahre alt sind, von 211 Euro pro Monat mit einem wirklich sehr, sehr geringen Satz, sowohl für die Ernährung, da sind es dann irgendwo 2,69 Euro pro Tag für das Essen und da sind es 1,79 Euro pro Monat für Schulmaterialien. Wenn man das entgegenstellt dem, was da an Steuergeschenken gemacht wird und um es auch vielleicht auch wieder ein bisschen tagespolitisch noch aktuell entgegenzuhalten, die Große Koalition hat, es ist auch erst ein paar Wochen her, das Kindergeld beschlossen, um 10 Euro zu erhöhen ab dem 1. Januar 2009, beim ersten und zweiten Kind um 10 Euro, bei den anderen Kindern um 16 Euro. Und um das so ein bisschen zu kompensieren, weil Hartz-IV-Kinder, also Kinder, die in SGB-II-Bedarfsgemeinschaften und in Sozialhilfehaushalten leben, die kommen nicht in den Genuss dieser Kindergelderhöhung, weil die Kindergelderhöhung angerechnet wird auf die Sozialleistung. Um das so ein bisschen zu kompensieren, hat die Große Koalition auf Drängen der SPD ein Schulbedarfspaket beschlossen. Solchen Kindern aus Hartz-IV-Familien wird im Schuljahr ein Schulbedarfspaket von 100 Euro zugestanden. Erstens sind 100 Euro im Jahr weniger als 12 mal 10 Euro Kindergeld, was die anderen Familien bei den Kindern bekommen. Ich rede noch gar nicht von den Besserverdienenden, die den steuerlichen Kinderfreibetrag in Anspruch nehmen, der eben dann ihnen ermöglicht, wenn es ein Millionär ist, 230 Euro für sein Kind pro Monat steuerliche Vergünstigung zu bekommen und nicht nur 164 Euro und bisher 154 Euro für den Durchschnittsverdiener. Man hat gleichzeitig aber auch beschlossen, und das finde ich sehr beachtenswert zum Thema soziale Gerechtigkeit, man hat beschlossen, dass das Schulbedarfspaket in Höhe von 100 Euro pro Schuljahr bezahlt wird bis zum 10. Schuljahr. Und das heißt, es wird ein Signal gesendet an die Kinder aus Hartz-IV-Haushalten und aus Sozialhilfehaushalten: Ihr dürft bis zum 10. Schuljahr die Schule besuchen, aber Abitur sollt ihr gar nicht machen. Denn sonst wäre es natürlich unlogisch, dieses Schulbedarfspaket nicht in den höheren Klassen zu zahlen, die zum Abitur führen. Man predigt auf dem Bildungsgipfel in Dresden, die Kanzlerin am 22. Oktober 2008, den Armen: bildet euch, bildet euch, bildet euch. Man verkündet, wie die Kanzlerin es getan hat, die Bildungsrepublik Deutschland. Und gleichzeitig enthält man den Armen die materiellen Ressourcen vor, die nötig sind, damit solche Bildung überhaupt stattfinden kann. Das zeigt für mich, wie heuchlerisch das Ganze ist, aber auch zeigt es für mich, dass das Bewusstsein in Bezug auf soziale Gerechtigkeit sich in den letzten Jahren wesentlich verändert hat. Ich will das an drei Punkten aufzeigen. Erstens, aus der für den Sozialstaat konstitutiven Bedarfsgerechtigkeit wird immer mehr Leistungsgerechtigkeit. Und in aller deutlicher Klarheit definiert hat, was unter Leistungsgerechtigkeit zu verstehen ist, der frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident und jetzige Bundesfinanzminister und Retter der Banken, Peer Steinbrück. Ich zitiere ihn: Soziale Gerechtigkeit, hat Peer Steinbrück in der Wochenzeitung Die Zeit geschrieben, soziale Gerechtigkeit muss künftig heißen, eine Politik für jene zu machen, die etwas für die Zukunft unseres Landes tun, die lernen und sich qualifizieren, die arbeiten, die Kinder bekommen und erziehen, die etwas unternehmen und Arbeitsplätze schaffen, kurzum, die Leistung für sich und unsere Gesellschaft erbringen. Um die und nur um sie muss Politik sich kümmern. Und ich denke, das erleben die Menschen gegenwärtig, wenn die Banken Bürgschaften in Höhe von 480 Milliarden Euro brauchen und Kapitalspritzen in einer solchen Größenordnung und die in kürzester Zeit in den Haushalt eingestellt werden, dann wird ganz deutlich, dass diejenigen, von denen Peer Steinbrück annimmt und definiert, dass das Leistung ist, dass denen der Staat auch sofort zu Hilfe eilt. Aber in diesem Zitat wird es ganz deutlich: Diejenigen, die solche Leistung, Neoliberale, verstehen darunter, und Peer Steinbrück ist ein führender Neoliberaler innerhalb der SPD, ein Spitzenfunktionär der SPD, der natürlich auch deutlich erkennen lässt, was an der Spitze der SPD noch an sozialdemokratischen Grundüberzeugungen vorhanden ist. Dies ist sicherlich nichts, was mit sozialdemokratischen Grundüberzeugungen und sozialdemokratischen Traditionen zu tun hat, sondern dieses Zitat ist, ich will es deutlich sagen, etwas für den Verfassungsschutz. Denn es stellt den Artikel 20 und den Artikel 28 des Grundgesetzes in Frage. Die Bundesrepublik Deutschland, heißt es da, ist ein sozialer Bundesstaat und ist ein sozialer Rechtsstaat. Und das heißt aber auch, dass sich der Sozialstaat und zwar gerade um diejenigen Menschen kümmern muss, die eben nicht das tun, was Neoliberale unter Leistung erbringen verstehen, nämlich die nicht wirtschaftlichen ökonomischen Erfolg haben. Und wenn zum Beispiel ein führender Sozialdemokrat der Auffassung ist, der Staat habe sich nicht mehr um Obdachlose, um Menschen mit Behinderungen, um Kranke, um Drogenabhängige zu kümmern, weil die nicht leistungsfähig sind oder nicht leistungswillig, vielleicht auch aus der Sicht eines Neoliberalen, dann hat das mit den Grundüberzeugungen und mit den Gerechtigkeitsüberzeugungen, die die Väter und wenigen Mütter des Grundgesetzes geleitet haben, nun wirklich aber auch überhaupt nichts mehr zu tun. Das Zweite, was stattfindet, ich denke, an die Stelle von dem, was auch für den Sozialstaat konstitutiv ist, nämlich Verteilungsgerechtigkeit zu schaffen. An die Stelle dieser Verteilungsgerechtigkeit tritt immer mehr das, was Teilhabegerechtigkeit oder Verwirklichungschancen oder Chancengerechtigkeit genannt wird. Was ausgesagt werden soll, ist Folgendes. Es käme heute gar nicht mehr auf das Geld an, sondern es käme darauf an, dass die Menschen Teilhabe hätten, Teilhabe an Bildung, Teilhabe auch am ersten Arbeitsmarkt. Und ich stelle überhaupt nicht in Frage, dass das eine Aufgabe des Sozialstaates ist. Niemand, der den Sozialstaat verteidigt, ist der Auffassung, der Sozialstaat täte seine Pflicht, wenn er zum Beispiel Arbeitslosen einen Scheck rüberreicht. Sondern natürlich gehört zu einer verantwortlichen Politik des Sozialstaates auch, dass er durch Umschulung, durch Weiterqualifizierung den Arbeitslosen befähigt, wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Aber genau das passiert übrigens seit den Hartz-Gesetzen immer weniger. Das heißt, hier wird so getan, als würde Teilhabe organisiert und Teilhabegerechtigkeit wird in den Mittelpunkt gerückt. Aber in Wirklichkeit wird verkannt, dass gerade in einer Gesellschaft wie der unseren, die so stark und immer stärker eigentlich in allen gesellschaftlichen Bereichen darauf baut, dass Menschen Geld haben. Wenn ich kein Geld habe, kann ich auch für mich und meine Kinder nicht Teilhabe organisieren. Wenn die Kinder teilhaben sollen an kulturellen und an Bildungsereignissen, dann brauche ich natürlich auch als Hartz-IV-Empfänger Geld, das es mir ermöglicht, mit diesen Kindern mal ins Kino zu gehen oder in ein Theater. Mit dem, was im Hartz-IV-Regelsatz vorgesehen ist, kommen die Kinder aber noch nicht mal in das Foyer des Theaters. Und das heißt, dies ist doch eine heuchlerische Diskussion, wenn da so getan wird, zu einer Zeit, wo erstens das Geld so wichtig ist wie noch nie in allen Lebensbereichen und zweitens das Geld auch so ungleich verteilt ist wie noch nie. Nee, 2,8 Millionen Kindern unter 15 Jahren von ungefähr 11,5 Millionen Kindern, die es in diesem Alter insgesamt gibt, die auf oder unter dem Sozialhilfeniveau leben. Daneben gibt es auch auf der anderen Seite des sozialen Spektrums unvorstellbaren Reichtum. Und ich nenne mal nur die beiden reichsten Männer der Bundesrepublik, die Gebrüder Albrecht, Eigentümer der Aldi-Ketten Nord und Süd, Privatvermögen 37,5 Milliarden Euro. Wenn also die Kluft in der Gesellschaft so tief ist, dann heißt das doch gerade, dass Teilhabe oder ich würde eigentlich lieber sagen Beteiligungsgerechtigkeit, weil Teilhabe ist ein Begriff, der guckt von oben nach unten. Der Fürst gewährt seinen Untertanen Teilhabe. Uns geht es aber doch um Partizipation, um Beteiligung der Menschen und ich muss von unten gucken. Diese Beteiligungsgerechtigkeit oder Partizipationsmöglichkeiten hängen heute ganz wesentlich und mehr denn je in unserer Gesellschaft ab von der Verteilungsgerechtigkeit. Und das heißt, wer nicht bereit ist zu Umverteilung von oben nach unten, der ist in Wirklichkeit auch nicht für Teilhabegerechtigkeit, sondern im Gegenteil, er versucht, die Verteilungsgerechtigkeit gegen die Teilhabegerechtigkeit auszuspielen, um abzulenken davon, dass in dieser auf materielle Ressourcen bauenden Gesellschaft immer mehr Menschen, die arm sind, gar keine Chancen haben an gesellschaftlicher Teilhabe, weil ihnen das Geld fehlt, um die für sich und ihre Kinder zu organisieren. Das Dritte, was passiert im Zusammenhang mit Gerechtigkeit, die soziale Gerechtigkeit wird immer mehr ersetzt durch das, was zuerst die FDP, dann die Grünen, dann auch die Volksparteien als Generationengerechtigkeit bezeichnen. Und in der Tat, auf den ersten Blick sieht das ja so aus, da sind 2,8 Millionen Kinder arm auf der einen Seite und zwei 85-, 86-jährige Männer besitzen unvorstellbar viel Geld und nicht nur so viel Geld, dass sie sich jede Woche ein paar Segeljachten kaufen könnten, ohne dass das ihr Vermögen in irgendeiner Weise geringer machen würde. Übrigens, für die Segeljachten muss die Mehrwertsteuer in voller Höhe entrichtet werden, für Reitpferde nicht, für Windeln aber sehr wohl. Eigentlich zeigt das schon ziemlich deutlich, in was für einer Gesellschaft wir leben. Aber man könnte ja nun denken, wenn die alten Männer so reich sind und die Kinder sind arm, dann muss zwischen den Generationen umverteilt werden. Guckt man dahinter, stellt man fest, nicht nur viele Kinder sind arm, sondern es waren auch noch nie so viele Kinder in der Bundesrepublik so reich wie heute. Sehr wohlhabende, reiche Menschen verschenken aus steuerrechtlichen Gründen einen Teil ihres Vermögens kurz nach der Geburt ihrer Kinder an eben diese Kinder. Und umgekehrt gibt es natürlich nicht nur solche Milliardäre wie die Gebrüder Albrecht, die alt sind, sondern es gibt auch immer noch viele, viele Hunderttausend, vor allen Dingen Frauen, die mit Minirenten von 460, 480, 500, 520 Euro im Monat auskommen müssen. Und daran hat die soziale Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Rot-Grün eingeführt hat, sehr, sehr wenig geändert. Daraus ziehe ich den Schluss, nicht wie uns da mit solchen politischen Kampfbegriffen wie Generationengerechtigkeit suggeriert wird. Nicht etwa verläuft die soziale Scheidelinie in unserem Land zwischen Jung und Alt, sondern nach wie vor, ja ich würde sogar sagen mehr denn je, verläuft sie zwischen Arm und Reich. Also in jeder Generation vertieft sich die Kluft zwischen Arm und Reich. Und wer den Begriff der Generationengerechtigkeit in den Mittelpunkt seines Programms rückt, der will vor allen Dingen junge Menschen verdummdäubeln und er tut dann so, als sei zum Beispiel die Kürzung von Renten, die natürlich vor allen Dingen erfolgt für diejenigen, die jetzt jung sind, wenn da etwa die Rente mit 67 eingeführt wird. Und das heißt ja letztlich Rentenkürzung, weil die Menschen mit 67 in aller Regel gar nicht mehr arbeiten, es sei denn, sie sitzen im Vorstand des Unternehmens. Da haben die großen Konzerne ja dann tatsächlich noch etwas, auch Menschen über 50, die in den Vorständen arbeiten. Aber im Rest des Konzerns haben sie längst olympiareife Belegschaften und das bedeutet, mehr Menschen müssen demnächst, und zwar Menschen, die jetzt jung sind, müssen demnächst noch höhere Rentenabschläge hinnehmen. Und so wird eine Rentenpolitik gemacht, die zwar den Jungen verkauft wird mit der Argumentation, wir müssen mehr Generationengerechtigkeit schaffen, aber in Wirklichkeit wird gerade die Rente für diejenigen gekürzt, die jetzt noch jung sind und vielleicht in 30, 40, 50 Jahren eine Rente beziehen wollen. Und genau dazu dienen solche Schlagworte wie Generationengerechtigkeit. Neoliberale vernebeln die politischen Begriffsfelder und sie lenken davon ab, was eigentlich an unsozialer Politik gemacht wird. Das will ich jetzt zum Schluss noch kurz charakterisieren. Erstens, aus dem bisherigen Wohlfahrtsstaat, so wie wir ihn jahrzehntelang kannten, wird ein nationaler Wettbewerbsstaat. Das ist ein Begriff, der stammt nicht von mir, sondern von den Kollegen Joachim Hirsch und Elmar Altvater. Ich sage es mal in meinen Worten. Das Soziale wird mehr und mehr der Ökonomie untergeordnet. Der Wirtschaftsstandort Deutschland wird eingefügt in die internationale, in die globale Konkurrenz und er soll in diesem globalen Standortwettbewerb dafür sorgen, dass der eigene Wirtschaftsstandort Deutschland noch konkurrenzfähiger wird. Und dieses Konkurrenzprinzip, das Marktgesellschaften auszeichnet, dieses Konkurrenzprinzip wird sogar in den Sozialstaat hinein implementiert. Das widerspricht aber dem, was im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland festgesetzt worden ist. Denn wenn da im Artikel 20 und im Artikel 28 gesagt wird, die Bundesrepublik Deutschland ist ein sozialer Rechtsstaat bzw. ein sozialer Bundesstaat, was in der Sprache der Juristen heißt, sie soll es sein, dann steht da ja, das kann jeder nachlesen, da steht nicht, die Bundesrepublik Deutschland ist dann ein sozialer Rechtsstaat oder ein sozialer Bundesstaat, wenn das dem Wirtschaftsstandort Deutschland nützt. Sondern da steht schlicht und ergreifend, die Bundesrepublik Deutschland ist ein sozialer Bundesstaat. Und ich denke, das ist seit einiger Zeit verändert worden, dass man den Sozialstaat benutzt als Instrument, um den Wirtschaftsstandort Deutschland noch konkurrenzfähiger zu machen. Das Zweite, was passiert, aus dem Sozialstaat wird ein Minimalstaat gemacht. Und da muss ich mich nicht lange aufhalten. Wenn man sich die Hartz-Gesetze anguckt, kann man das an dem Beispiel, was ja auch das berühmteste Beispiel, die berühmteste Chiffre für zunehmende Armut ist ja sicherlich Hartz IV. Wenn man sich das genauer anguckt, dann stellt man fest, diese Gesetzgebung ist gemacht, um im Bereich des Sozialstaates Leistungen zu kürzen, Anspruchsvoraussetzungen zu verschärfen, Sanktionen zu verschärfen für Langzeitarbeitslose und damit natürlich enorm den Druck zu verstärken auf Menschen, die eher zu den sozial Benachteiligten gehören. Und das heißt, aus dem Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland wird der Tendenz nach, und vor allen Dingen für mich ist ja dieser Prozess nicht zu Ende, sondern ich denke, auch der Neoliberalismus ist nicht am Ende. Manche tun schon so, als wäre die Weltfinanzkrise das Ende des Neoliberalismus. Jürgen Habermas hat neulich in einem Interview in der Zeit von der Selbstvernichtung des Neoliberalismus gesprochen. Es ist eine Illusion zu glauben, der sei am Ende. Totgesagte leben länger. Ich bin der festen Überzeugung, der Neoliberalismus ist quicklebendig. Er radikalisiert sich gegenwärtig womöglich. Guckt man sich an, mit was für Parolen da Friedrich Merz und andere Neoliberale hausieren gehen, mehr Kapitalismus wagen. Das deutet doch schon an, in welche Richtung sich der Zug bewegen wird. Man wird die Krise aussitzen und man wird dann natürlich neoliberale Vorschläge mit dem Argument, der Staat sei gar nicht fähig, die Krise zu lösen, habe sie mitverursacht dadurch, dass sie zum Beispiel die Finanzaufsicht geschlampt habe und ähnliches mehr. Im Grunde wird dem Staat und wird der Politik schon wieder die Schuld in die Schuhe geschoben. Deshalb denke ich, wenn der Neoliberalismus mit seinen Reformen fortfährt, dann wird aus diesem Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland automatisch durch eine US-Amerikanisierung, wird es auch eine zunehmende US-Amerikanisierung der Sozialstruktur geben. Es wird vermehrt Armut und Reichtum geben. Es wird auch sozialräumlich, die Städte werden sich stärker spalten. Das heißt, wir werden auch mit enormen Problemen befasst sein, die andere Länder sehr viel früher als die Bundesrepublik erlebt haben, die uns aber auch einholen werden. Und das ist mein dritter Punkt. Aus dem Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland wird möglicherweise ein Kriminalstaat. Das heißt, das, was man scheinbar spart im Sozialen, was übrigens häufig gar kein Sparen ist, wenn Sie sich die Gesundheitsreformen angucken, werden Sie feststellen, da wird überhaupt nichts gespart, sondern die Lasten werden einfach umverteilt. Und zwar auf die Kranken und auf die Versicherten und das heißt tendenziell auf die schwächsten Gruppen. Und würde man nämlich sparen, dann müsste man nämlich die Profite der Pharmakonzerne beschneiden und genau das tut man ja gerade nicht. Sondern was man tut ist, man belastet diejenigen stärker, die eigentlich am wenigsten solche zusätzlichen Lasten tragen können. Aber das, was da Sparpolitik genannt wird, das hat natürlich zur Konsequenz, dass am Ende womöglich die Kosten für den Staat sogar noch steigen. Nämlich dann, wenn man statt in Soziales zu investieren, wenn man stattdessen eben die Folgen einer solchen unsozialen Politik reparieren muss. Und das bedeutet eben, sich auseinanderzusetzen mit mehr Drogenabhängigkeit, mit mehr Kriminalität, mit mehr Gewalt in der Gesellschaft, die sich ja nicht nur sozial spaltet, sondern die dadurch auch bedingt mehr psychosoziale Belastungen hat. Die Gefängnisse füllen sich eher, die entsprechenden Einrichtungen in der Psychiatrie füllen sich. Nicht, dass sich etwa monokausal die Tatsache, dass sich die Gefängnisse füllen und dass sie so voll sind wie selten zuvor, dass ich diese Tatsache allein auf den Um- und Abbau des Sozialstaates zurückführen will. Da gibt es sicherlich auch andere Faktoren. Aber ein wichtiger Faktor ist sicherlich das, was da als Reformpolitik bezeichnet wird. Und wenn das richtig ist, dann wird man, genauso wie das in den USA, wo das natürlich viel deutlicher schon wird, dann wird man auch bei uns eben stärker im Bereich von Polizei, von Justiz, von Geheimdiensten, investieren müssen und genau das passiert und Sie werden auch selten einen Neoliberalen finden, der verlangt, die Bundeswehr beispielsweise kleiner zu machen oder die Geheimdienste zu schleifen oder weniger für Polizei und Justiz auszugeben, sondern der schlanke Staat, der das Leitbild des Neoliberalismus ist, betrifft ja immer nur die Sozialsysteme des Staates und betrifft nie die Repressionsorgane des Staates. Und weil das so ist, weil selbst diejenigen, die sich da als liberal bezeichnen, bei der Datensammelwut und bei dem Umbau der Bundesrepublik Deutschland zu einem Sicherheitsstaat ja ihren Protest, wenn überhaupt, dann sehr leise nur erheben, zeigt sich deutlich, dass solche Strukturveränderungen des Staates unmittelbar auch Bestandteil einer neoliberalen Gesamtstrategie sind. Das vierte, was ich sehe, aus dem aktiven Sozialstaat wird ein aktivierender Sozialstaat gemacht. Dieses Schlagwort bei Hartz IV mit dem Motto fördern und fordern beinhaltet natürlich, dass man den Arbeitslosen beispielsweise unterstellt, sie seien passiv, denn sonst müsste ich sie nicht aktivieren. Das tut so, als müsste durch Druck, durch Repression auf die Arbeitslosen ausgeübt, überhaupt die erst willens werden, eine Stelle anzunehmen. In Wirklichkeit sind natürlich gar nicht genügend Stellen vorhanden. Und jeder weiß, dass die allermeisten Arbeitslosen jedenfalls kaum etwas lieber täten, als morgen eine Stelle anzunehmen. Aber mit dem Slogan fördern und fordern wird natürlich kaschiert, dass das Fordern im Mittelpunkt steht, dass der Druck, die Repression eigentlich das ist, was mit Hartz IV sich stärker ausgeprägt hat, während das Fördern zum Beispiel, was die Umschulung von Arbeitslosen angeht, sind die entsprechenden Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit nie stärker zurückgefahren worden, als seitdem es die Hartz-Gesetze gibt. Und das zeigt ganz deutlich, Zehntausende von Menschen, die früher Arbeitslose umgeschult haben, stehen inzwischen selber an den Türen der Agentur für Arbeit, weil in diesen Bereichen nämlich die Mittel zusammengestrichen werden, also was die aktive Arbeitsmarktpolitik angeht, was wichtige Programme angeht. Und das zeigt mir deutlich, dass es gar nicht ernst gemeint war, das, was da verkauft worden ist, mit dem schönen Slogan fördern und fordern. Aber das leuchtet vielen Menschen ein. Wenn man Arbeitslosen beispielsweise eine Leistung zahlt, wie das Arbeitslosengeld II, dann denken viele, ja, warum sollen denn die Arbeitslosen für diese Leistung Hartz IV nicht den Parkfegen in einer Schule das Mittagessen an die Schülerinnen und Schüler austeilen oder eine andere sinnvolle Tätigkeit machen. Aber so sinnvoll das sogar im Einzelfall mal sein kann, ein solcher 1-Euro-Job. In Wirklichkeit ist natürlich das Problem, dass hier die Marktlogik, nämlich Leistung und Gegenleistung im Tausch sozusagen, implantiert wird in den Sozialstaat. Und auch das regt ja kaum jemanden auf. Also hier wird eine andere Logik in den Sozialstaat implantiert über das, was da aktivierende Arbeitsmarktpolitik genannt wird. Und es hat sich eigentlich auch da gegen dieses Prinzip erstmal kaum Widerstand geregt, zumindest nicht also in der Mitte der Gesellschaft, sondern allenfalls bei denjenigen, die von diesem wachsenden Druck betroffen sind oder aber fürchten müssen, davon betroffen zu sein. Das nächste, was ich nennen möchte an Strukturveränderung im Sozialstaat, die Bundesrepublik Deutschland war schon seit Bismarcks Zeiten, ist das in Deutschland eigentlich das für den Sozialstaat charakteristische, ein Sozialversicherungsstaat. Menschen haben einbezahlt in die Sozialversicherung und haben im Versicherungsfall aus dieser Versicherung Leistungen bezogen. Dieser Sozialversicherungsstaat wird mehr und mehr zu einem Fürsorge-, Almosen- und Suppenküchenstaat gemacht. Das heißt, aus durch Beiträge finanzierten Leistungen der Sozialversicherung wird immer mehr aus Steuern finanziertes, was dann letztlich den Charakter hat von Almosen, von Gratifikationen. Und ich sehe darin eine große Gefahr, dass bis in die Gewerkschaften hinein diese Tendenz da ist, stärker soziale Sicherung über Steuern zu finanzieren. Wenn man das tut, verkennt man, dass damit natürlich auch verbunden ist, wenn eine neoliberale Steuerpolitik gemacht wird, Spitzensteuersätze immer weiter zu senken auf der einen Seite, Massensteuern wie die Mehrwertsteuer zu erhöhen auf der anderen Seite, dass im Grunde die Finanzierung immer stärker verlagert wird auf die sozial Benachteiligten, auch auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch auf Rentnerinnen und Rentner. die natürlich erfasst werden, obwohl sie keine Beiträge mehr zahlen in die Sozialversicherung, also zumindest nicht in die entsprechende Rentenversicherung. Bei Pflegeversicherung und Krankenversicherung müssen sie zum Teil sogar vermehrt mitzahlen. Aber durch die Erhöhung von Massensteuern werden gerade diejenigen stärker herangezogen und diejenigen entlastet. Bei dem Prinzip der paritätischen Finanzierung von Sozialversicherung zumindest immer noch 50% mitgezahlt haben. Und das heißt, hier wird eine Errungenschaft, eine soziale Errungenschaft aufgegeben, weshalb ich zu denjenigen gehöre, die diese Sozialversicherung und dieses Prinzip der paritätischen Finanzierung, das an vielen Stellen bei der Riester-Rente, bei der Gesundheitsreform und an anderen Stellen inzwischen durchlöchert ist, das aber zunächst einmal das entscheidende Prinzip der Finanzierung von Sozialversicherungen war, die auch übrigens verfassungsrechtlich geschützte Ansprüche haben, anders als bei steuerfinanzierten Leistungen, wo natürlich ein Finanzminister besonders dann, wenn Bürgschaften fällig werden und die Bankiers den Staat zur Kasse bitten, dann wird natürlich für sozial Benachteiligte nichts mehr da sein. Und das heißt, Sozialversicherungen bieten eine sehr viel höhere Sicherheit für die sozial Benachteiligten, auch noch im Versicherungsfall Leistungen zu erhalten, als das bei steuerfinanzierten Leistungen der Fall ist. Der letzte Punkt, den ich nennen will, ich sehe insgesamt eine Spaltung des Gemeinwesens. Einerseits in das, was ich als einen Wohlfahrtsmarkt bezeichne, nämlich Menschen, die es sich leisten können, kaufen auf einem Markt sich soziale Sicherheit, zum Beispiel Kapitallebensversicherung, zum Beispiel Riester-Verträge. Und diejenigen, die es sich nicht leisten können, werden verwiesen auf den Wohltätigkeitsstaat, werden also der Privatwohltätigkeit überantwortet. Und das heißt, Stiftungen, Sponsoren, auch Ehrenamt und bürgerschaftliches oder zivilgesellschaftliches Engagement werden großgeschrieben, sind auch sicher eine Stütze des Sozialstaates, aber mir scheint, dass sie mehr und mehr als Ersatz des Sozialstaates dienen und nicht als Ergänzung. Und das heißt, dieser Tendenz, meine ich, muss entgegengewirkt werden, denn sonst, denke ich, ist ganz klar, dass die Gesellschaft noch stärker als bisher auseinanderfällt und die Reichen, die dann shiften, die spenden, die Entwicklung der Gesellschaft beeinflussen und darüber entscheiden, wohin die Mittel gehen, statt dass demokratisch legitimierte Gremien darüber entscheiden. Und deshalb bin ich sehr dafür, dieser Privatisierung sozialer Risiken und dieser Privatisierung auch der Finanzierung von sozialen Problemen entgegenzutreten. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit.